Liebe Gemeinde, Sie sehen, dass Frank Herrmann heute aus gutem Grund den siebenarmigen Leuchter auf den Altar gestellt hat. Wenn der Wind nicht wehen würde, würden die Kerzen sogar brennen. Aus gutem Grund, denn wie gut, dass das Kirchenjahr auch liturgisch uns zumindest einmal im Jahr an unsere Verbundenheit mit Israel, dem jüdischen Volk, erinnert. Heute ist Israel. Sonntag. Diese Verbundenheit gilt immer, aber unser Kirchenjahr erinnert uns liturgisch einmal im Jahr in besonderer Weise daran. Und entsprechend auch heute unser Predigtext zum Thema aus dem Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 25 bis 32. Paulus schreibt dort an die Römer: Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Amen. Liebe Gemeinde, die alte, noch immer so herrlich mittelalterlich geprägte Stadt Straßburg, sie ist wahrhaftig eine Reise wert und viele von Ihnen kennen auch diese Stadt im Elsass, waren schon mal dort, haben die alten Gassen durchwandert und standen sicherlich auch vor dem großartigen Münster dieser gotischen Kirche, waren sicherlich auch schon drin, haben vielleicht auch beim Drumherumgehen ums Münster diese herrlichen alten Steinfiguren betrachtet und bewundert, die die mittelalterlichen Baumeister dort aus dem Stein gemeißelt haben. Dort am Seitenportal dieser Kirche fällt eine besondere Figurengruppe auf. Zwei Frauengestalten, die sich gegenüberstehen. Allerdings in ganz eigenartiger Art und Weise. Die eine Frau dort erhobenen Hauptes mit einem Kreuzesstab und dem Abendmahlskelch in der Hand. Und eine andere Frau ihr gegenüber den Blick gesenkt nach unten. Die eine Frau schaut auf die andere herab und auf die herabgesehen wird, sie hat die Augen verbunden, ganz eigenartig, ein jämmerliches Bild. Und der Wanderstab, den diese Frau in der Hand trägt, er ist zerbrochen. Die Botschaft der mittelalterlichen Baumeister und ihrer Auftraggeber ist eindeutig. Diese beiden Frauen, sie sollen die Kirche und die Synagoge symbolisieren, also die Christenheit und das Judentum. Und die Zuordnung natürlich ist ganz offensichtlich. Das Christentum, die stolze, die mit dem Blick erhobene Frau, mit dem Abendmahlskelch und dem Kreuzesstab, und die Synagoge, das jüdische Volk, die Frau mit den verbundenen Augen, dem gesenkten Blick und dem zerbrochenen Wanderstab. Denn, das ist die Botschaft dieses zerbrochenen Stabs, der Heilsweg des Judentums ist zu Ende. Der Stab der Heilsgeschichte wurde an die christliche Kirche weitergereicht. Israel also als Volk Gottes enterbt, das ist die Botschaft dieser Steinfiguren, und an seine Stelle ist die christliche Kirche als das nun auserwählte Volk Gottes getreten. Das heißt, die Synagoge kann nur noch zur Kirche hinaufschauen, ja könnte es, wenn ihr nicht die Augen verbunden wären, denn die Synagoge erkennt ja den Messias nicht, sie ist blind. Wir merken, liebe Gemeinde, eine solche Kunst an einem Bauwerk ist eben immer auch Interpretation, Lesart einer gewissen Zeit. Und damals, und leider nicht nur damals, war eben auch diese Kunst Ausdruck der Überheblichkeit der christlichen Gemeinde dem jüdischen Volk gegenüber. Diese Überheblichkeit, die im Lauf der Geschichte ja oft in der Geschichte zwischen Kirche und Synagoge zu spüren gewesen ist, die ja auch furchtbare Folgen gehabt hat. Vielleicht wären die Künstler etwas vorsichtiger gewesen, wenn sie gewusst hätten, was dann 600 Jahre später sich in Mitteleuropa ereignet. 600 Jahre nach der Gestaltung dieser beiden Figuren am Straßburger Münster überlebt Elli Wiesel, eine jüdische Schriftstellerin, mit Gnattennot das Konzentrationslager in Auschwitz. Sie muss ansehen, wie die vergasten Leichen ihrer jüdischen Leidensgenossen dort in den Krematorien des Konzentrationslagers verbrannt werden. Sie schreibt darüber hinterher: Niemals werde ich diesen Rauch vergessen. Niemals werde ich die kleinen Gesichter vergessen, deren Leiber ich verwandelt sah in den ringelnden Rauch unter dem blauen Himmel. Niemals werde ich diese Flammen vergessen, die meine Seele und meinen Gott mordeten und meine Träume in Staub verwandelten. Niemals werde ich diese Dinge vergessen, niemals. Die Judenfeindschaft, auch des Nationalsozialismus, war rassistisch, aber auch sie war religiös begründet und hat letztlich gewurzelt und gefußt auf solchen Botschaften wie dort auf dem Seitenportal des Straßburger Münsters, das er bis heute noch zu sehen ist. Und liebe Gemeinde, diesen ersten Wurzeln des Antisemitismus begegnet Paulus offensichtlich auch schon in den frühen christlichen Gemeinden. Es ist wohl an sein Ohr gedrungen, dass auch dort in Rom, in dieser jungen christlichen Gemeinde, solche Stimmen laut geworden sind. Viele Mitglieder der christlichen Gemeinde waren ja Judenchristen, also kamen wie Paulus selbst ja auch aus dem jüdischen Hintergrund. Und offensichtlich waren in Roms christliche Gemeinde deutliche Stimmen der Überheblichkeit gegenüber der Synagoge zu hören. Gott hat sein Volk Israel verstoßen und uns als christliche Gemeinde an dessen Stelle gesetzt, war eine dieser Stimmen zum Beispiel, die Paulus erreicht hat, dort aus der römischen Gemeinde. Und deshalb greift Paulus dieses Thema in seinem Römerbrief auf und nimmt zur Verhältnisbestimmung zwischen Christentum und Judentum Stellung. Das ist ja auch für ihn biografisch ganz interessant, denn er selbst ist ja auch Jude von Geburt her, jüdischer Pharisäer. Gott hat sein Volk verstoßen, fragt Paulus schon zuvor, vor unserem Predigtext im Kapitel 11, und dieses Fragezeichen ist ganz dick. Gott hat sein Volk verstoßen, das sei fernen. Paulus weist diese Ansicht von sich. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat, denn Gott macht seine Erwählung nicht rückgängig. Wen Gott einmal erwählt hat, dessen Erwählung bleibt, die kann einfach nicht wieder weggewischt werden. Das ist der erste Nagel, den Paulus sozusagen einschlägt. Gott macht seine Erwählung nicht rückgängig. Ja, gewiss, Israel hat seinen Messias Jesus Christus noch nicht erkannt, aber das ist für Paulus überhaupt gar kein Grund zur Überheblichkeit. Im Gegenteil, statt Stolz und Überheblichkeit, tiefe Betrübnis, tiefe Trauer in der Stimme des Paulus, sie ist hier zu spüren. Er sagt, ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine jüdischen Brüder und Schwestern denke, schreibt er zwei Kapitel zuvor im Brief. Mir selbst, diesem ehemaligen jüdischen Pharisäer, sagt Paulus, begegnete Christus bei seiner Bekehrung zwischen Jerusalem und Damaskus. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen und man spürt diese Wehmut des Paulus, dieses Unausgesprochene, der denkt, ach, geschehe doch dieses Erlebnis ganz Israel, so wie es mir geschehen ist. Auch diese Offenbarung, dass ganz Israel die Augen geöffnet würden über Christus. Wir merken hier, Paulus, der sonst so rationale Denker, der dogmatische Theologe, er wird hier ganz emotional. Schmerz, Trauer, Mitleiden wird hier spürbar. Und das ist, liebe Gemeinde, etwas ganz anderes als Stolz oder Überheblichkeit gar. Diese innere Haltung des Paulus kann keinen Antisemitismus begründen, in keiner Form, überhaupt nicht. Das ist also, liebe Gemeinde, das Erste, was Paulus diesen kritischen Stimmen in der römischen Gemeinde entgegensetzt, seine persönliche Betroffenheit. Das haben wir deutlich gemerkt. Und das Zweite, jetzt hören wir auch den Theologen, den Dogmatiker, nach den Gefühlen jetzt auch die Rationalität. Er argumentiert messerscharf. Er spricht von einem Geheimnis, das er der Gemeinde mitteilen möchte in unserem Predigtext. Und dieses Geheimnis, es hat eigentlich drei Punkte. Der erste Punkt, er sagt, ja, gewiss, Israel noch nicht den Messias sehen, ja, aber trotzdem und weiterhin von Gott geliebt. Trotzdem weiterhin geliebt. Liebe Gemeinde, viele von uns lieben, wie ich auch, den jüdischen Maler Marc Chagall. In wundervollen Farben und Formen spricht der Künstler immer wieder zu uns als seine Betrachter und seine Verehrer. Eigenartig, obwohl er bekennender Jude ist und es sein Leben lang geblieben ist, taucht dieses Motiv des gekreuzigten Christus immer wieder in seinen Bildern auf. Zum Beispiel in diesem Bild die weiße Kreuzigung. Unter einem in weiß gemalten gekreuzigten Christus malt Chagall Leidensszenen der jüdischen Geschichte. Brennende Häuser, flüchtende Menschen und trotzdem betende Frauen. Chagall hat offensichtlich überhaupt keine Berührungsangst als Jude zu dieser leidenden Christusgestalt, nur steht sie für ihn als Juden für etwas anderes als für Paulus oder für uns als christliche Gemeinde. Für den Juden kann eigentlich dieser gekreuzigte Christus für überhaupt gar nichts anderes stehen als für die lange Geschichte des Leidens des jüdischen Volkes, für das Leiden des Gerechten sozusagen. Sozusagen dieser ans Kreuz genagelte Christus, der ja auch Jude war, als Prototyp des leidenden und verfolgten Gottesvolkes, so interpretiert Chagall als Jude diese Christusgestalt. Das Leiden des jüdischen Volkes durch die Jahrhunderte hindurch wird hier deutlich. Und wir haben das zur Kenntnis zu nehmen, diese Interpretation des leidenden Christus, der Christusdarstellung, der Kreuzesdarstellung, wenn wir merken, mit wie viel Tränen und Blut diese Darstellung eben auch unterlegt ist. Und trotzdem ist diese Darstellung, dieses Verstehen des Kreuzes für uns als Christen noch, ja, wie soll ich sagen, zu wenig. Ich weiß gar nicht, ob das hier passt. Denn für uns stirbt dort am Kreuz eben auch der lang ersehnt und nun gekommene Messias, Jesus Christus, der Sohn Gottes als Heiler der Sünde und Erlöser der Welt. Und das ist der Unterschied zum jüdischen Volk, den wir bis zum heutigen Tag schmerzvoll miteinander aushalten müssen. Noch geht das Judentum bis zum heutigen Tag dort einen anderen Weg. Aber, und da ist sich Paulus sicher, das ändert nichts an der Erwählung Gottes seinem Volk gegenüber. Paulus sagt, im Blick auf diese Erwählung gilt weiter, sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die Nachkommen der von Gott erwählten Väter sind. Man kann das ja nachlesen in den 5 Büchern Mose von Abraham und Isaak und Jakob. Das hebt dieses Volk heraus vor allen anderen Völkern. Es ist die exklusive und die alleinige Erfahrung des jüdischen Volkes, von Gott in besonderer Weise erwählt zu sein. Und Gott nimmt diese Gnadengeschenke nicht zurück. Und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er auch nicht. Sie ist gültig. Und es lohnt sich dann schon, liebe Gemeinde, auch diese Geschichte des Volkes Israel zu studieren, weil man immer wieder dann auch in dieser leidensvollen Geschichte auch solche Spuren des Erwählungshandelns Gottes immer wieder auch feststellen kann. Eine ganz offensichtliche Spur war der 14. Mai 1948, als mittags um 16 Uhr im jüdischen Nationalmuseum in Tel Aviv Ben Gurion, der Führer der jüdischen Unabhängigkeitsbewegung und spätere Staatspräsident Israel, sich erhebt und die Unabhängigkeitserklärung des neuen jüdischen Staates verliest. Nachdem die römischen Legionen im Jahr 70 nach Christus Jerusalem und den Tempel dem Erdboden gleichgemacht haben und alle jüdischen Einwohner systematisch vertrieben haben, ist nun nach fast 2000 Jahren Exil wieder ein jüdischer Staat möglich. Das ist 72 Jahre her. Ein wichtiger Abschnitt in der weiterlaufenden Erwähnungsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Wir merken also noch nicht den Messias sehend, aber doch und vor allem geliebt. Das Erste, das Zweite, noch nicht den Messias sehend, zu unserem Heil, zu unserem Heil. Denn Paulus hält der römischen Gemeinde und den Überheblichen dort in ganz besonderer Weise das wie ein Spiegel vors Gesicht. Macht euch bewusst, nur weil sich Israel bisher mit dem Messias schwer tut, kam das Evangelium auch zu uns, nein, zu euch als Heiden. Und in der Tat, liebe Gemeinde, auch wir bis zum heutigen Tag müssen staunend zur Kenntnis nehmen, Israel ist so lange nicht sehen, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, schreibt Paulus. Das heißt, der Widerstand der Synagoge gegen die frühen christlichen Gemeinden ebnet eben dann auch historisch gesehen den Weg zur Heidenmission. Und nur so hat das Evangelium, dieser fahrende Platzregen der Gnade Gottes, wie das Martin Luther einmal gesagt hat, eben auch uns erreicht. Auch uns in Gomeringen und in Stockach. Es gibt also überhaupt gar keinen Grund zur Überheblichkeit, höchstens zur Dankbarkeit. Noch nicht den Messias sehend, zu unserem Heil, das Zweite und das Dritte, noch nicht den Messias sehend, bis zum großen Rettungstag Gottes. Bis zum großen Rettungstag Gottes. Paulus ist sich sicher, er macht es ja durch einen Schrifterweis, indem er den Propheten Jesaja im Predigttext zitiert. Auch für Israel wird einst gelten, es kommt aus Zion der Erlöser. Davon ist Paulus überzeugt, genauso wie es für ihn als Einzelperson dieses besondere Erlebnis gab, dieses Damaskus-Erlebnis zwischen Jerusalem und Damaskus, als ihm Christus erschienen ist und sich ihm offenbart hat. Genauso wird es ein solches Damaskus-Erlebnis auch für ganz Israel einst geben. Israel wird durch das Erscheinen Christi die Augen geöffnet. Und als dann, Vers 26, wird ganz Israel gerettet werden. Und es ist etwas Eigenartiges, liebe Gemeinde, dass am Ende dieses Predigttextes nun dann die Kirche und die Synagoge ganz, ganz eng zusammenrücken. Wir haben gehört, denn Gott hat alles beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Und damit sind wirklich alle gemeint, Juden und Christen. Gott hat alles beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Am Ende leben sie völlig auf gleicher Augenhöhe von der gleichen Erfahrung der Erbarmung Gottes. Am Ende werden alle Seite an Seite die Herrlichkeit Gottes bestaunen und besingen. Wir sehen also, liebe Gemeinde, was für eine krasse Fehlinterpretation, was für eine krasse Missinterpretation der Baumeister dort am Straßburger Münster. Und glücklicherweise gibt es in der Baugeschichte des Mittelalters auch noch das andere. Wenn Sie einmal im Thurgau in der Schweiz unterwegs sind, in St. Gallen, dann besuchen Sie dort das Kloster. Denn dort können Sie auch eine solche Figurengruppe auffinden. Kirche und Synagoge als Frauengestalten. Aber in diesem Fall ganz anders, als Schwestern. Auf Augenhöhe. Gleichberechtigt. Zwei Frauen, die sich einander zuwenden. Die Baumeister und deren Auftraggeber haben offensichtlich Paulus besser verstanden als die Straßburger. Kirche und Synagoge als Schwestern, so passt es. Allerdings wollen wir dabei als Christen nicht vergessen, dass die Kirche die jüngere und die Synagoge die ältere Schwester ist. Amen.